Servus Sportsfreunde, hier sind Jan und Michel von Gasgeflüster, dem Modcast für alle Motorradfans und Zweiradinfizierten.
Während viele Motorradfans ihr Hobby gern zum Beruf machen möchten, ist unsere heutige Gästin den umgekehrten Weg gegangen. Wie sie zum Motorradfahren kam, weshalb sie auch abseits befestigter Straßen direkt von 0 auf 100 gegangen ist und was eine Hirschkuh mit ihrem Job bei Suzuki zu tun hat, hört ihr jetzt.
Gasgeflüster, der Motorrad-Modcast für alle Motorradfans und Zweirad-Enthusiasten. Jetzt hat er mich tatsächlich gefragt, ob er mal das Intro machen soll. Das habe ich jetzt abgelehnt in alter Manier. Und damit herzlich willkommen zur neuen Gasgeflüster-Folge. Vorweihnachtszeit par excellence. Es neigt sich dem Ende zu, also das Jahr, nicht dieser Podcast. Der fängt gerade erst an. Boah, was ein strammer Monolog. Damit erstmal herzlich willkommen und hallo Michel, der jetzt gerade einen genüsslichen Schluck an sein Bier nimmt, weshalb ich diesen Satz noch länger machen musste. Hi Michel.
Hallöchen. Ich habe extra nur ganz klein und einen winzigen Schluck an meinem Bierchen genippt, damit ich sofort auf deinen anfänglichen Monolog eingehen kann, der ausnahmsweise gar nicht so lang war. Normalerweise hat das hier so epische Breite, aber ich glaube, Jan ist heute so ein bisschen aufgeregt und auch zeitlich unter Druck, denn er muss seine Redezeit einschränken, denn wir haben heute ausnahmsweise wieder mal eine Gästin mit bei uns im Podcast, lange angekündigt.
Ey, und Michel, ja, jetzt willst du mir das Intro wegnehmen? Das ist eine riesengroße Frechheit. Ich wollte dich nur begrüßen, du sollst einmal Hallo sagen.
Nein, du kannst gleich weiter drauf eingehen. Worauf ich noch unbedingt zu sprechen kommen wollte, ist die Tatsache, dass unsere Gästin schon Podcast-Erfahrung hat und eigentlich schon seit 2 Jahren auf unserer Wunschliste steht. Zumindest auf meiner. Ich weiß nicht, Jan, wie es bei dir ist, aber bei mir stand sie ganz lange ganz oben.
Ja.
Und jetzt haben wir es endlich geschafft. Und jetzt möchte ich dich auch gar nicht länger zurückhalten. Schieß los. Was möchtest du noch weiteres zum Intro erzählen und unsere Gäste vorstellen?
Ja, unsere Gäste vorstellen, das hat einen ganz anderen Hintergrund als den du meinst. Aber vielleicht muss ich einmal noch mal kurz das Thema wechseln. Eine Ankündigung müssen wir noch machen. Das ist nämlich wichtig, weil es die letzte Chance für euch. Es findet gerade ein sehr sehenswertes Gewinnspiel in diesem Podcast statt. Wer das noch nicht mitbekommen hat, weil er oder sie die letzte Folge nicht gehört hat, sehen zum Glück nicht, sollte da jetzt unbedingt nochmal draufschauen. Die Teilnahmebedingungen findet ihr in den Shownotes dieses Podcasts und auf Instagram. Es geht darum, da mal so ein Bildchen zu liken und was drunter zu kommentieren. Und dann könnt ihr nämlich derbe Preise gewinnen. Schaut einfach nochmal in unserem Feed drin. Also wirklich perfekt geile Handschuhe, Motorrad, Rucksack, ein Coaching bei der Steffi, die hier schon bei uns auch zu Gast war und vieles weitere. Der Michel hat da mal wirklich den Weihnachtsmann vorab schon mal angerufen und nach Darmstadt einfliegen lassen. Auslosung tatsächlich am ersten Weihnachtsfeiertag. Das heißt, ihr könnt bis Weihnachten daran teilnehmen und dann euer hoffentlich reichen Geschenkregen noch erweitern durch sowas Tolles. Schaut's auf jeden Fall mal rein und jetzt zu der Überleitung. Ja, wir haben eine Gästin hier, die mich ein bisschen nervös vielleicht auch macht aufgrund ihrer Vita und vor allem aufgrund dessen, was auch ansteht, weil es hat ja einen ganz aktuellen Grund. Und diese Aufregung ist so ausgeartet, dass ich hier im Vorgespräch noch angekündigt habe, nee, ich trinke jetzt mal kein Bier, weil wenn ihr die Aufnahme hört, dann war auch unsere Gasgeflüster Weihnachtsfeier in Darmstadt am Samstag, also gestern quasi, wenn ihr jetzt direkt beim Erscheinen hört. Und so wie ich den Michel und mich kenne, wird da das ein oder andere Getränk fließen. Und ich hatte mir eigentlich vorgenommen, keinen Alkohol unter der Woche zu trinken. Jetzt sitzt mal hier. Und 2 Personen hatten das Bierchen schon auf. Da bin ich dann einfach so richtiger Mitläufer, habe auch reingemacht. Aber reinlaufen lassen, so, boah, man merkt, es ist ein bisschen wild. Was ich sagen wollte, deine Freude zum Trotz, ja, hat ja unsere heutige Gäste eine ganz besondere Brisanz. Ich kann es nur nochmal sagen, die letzte Folge sehr hörenswert, denn der Michel musste die Hosen runterlassen.
Der Michel hat die Hosen runtergelassen.
So,
hier wurde ja nichts geleakt. Ich habe das ja quasi
nicht nur runtergelassen, sondern
zum Besten gegeben.
Ja, aber die besagten Hosen auch ein bisschen angeraut, weil er war ja auf der Präsentation der Suzuki mit den ewig langen Namen GSX
S1000
GX Eklar, ein Selbstläufer in Lissabon. Und wer es verpasst hat, der Michel gehört, glaube ich, zu dem 0,0001 Promille der Bevölkerung, die es schafft, ein Motorrad noch vor der Auslieferung irgendwie auf die Seite zu legen und das mal zu testen. Und das am besten noch während des Fotoshootings. Kann ich mir schon vorstellen, dass viele da sehr aufgeregt sind vor so einem Fotoshooting, aber der Michael hat es geschafft, auch mit Traktionskontrolle und so weiter, einfach mal zu sagen, nö, Fotoshooting kann ja jeder normal. Ich versuche mal ganz neue Bilder, hat es dann aber geschafft, natürlich das ohne einen Fotografen hinzulegen. Auf jeden Fall eine wunderschöne Suzuki, mal kurz über den Asphalt geschliffen. Und das hat so hohe Wellen geschlagen, dass es direkt nach Japan ging, ins Suzuki Headquarter. Dort wurde gesagt, boah, der Praschak ist ja fürchterlich. Wie kann man denn das Motorrad direkt zur Seite legen? Und dann haben sie wieder in Deutschland angerufen, bei Suzuki Deutschland und gesagt, ey Leute, es geht so nicht, da müssen wir mal zur Rechenschaft ziehen. Und so kam es, dass unsere heutige Gästin da ist, als Vertreterin von Suzuki. Nee, nicht als Vertreterin ist sie heute nicht da. Aber schon als Teil von Suzuki und diesen Podcast besucht, um dem Michel mal richtig die Ohren lang zu ziehen. Und damit darf ich begrüßen Pamela, wie auch immer, wie du lieber ausgesprochen werden möchtest, Beckmann, heute bei uns zu Gast. Herzlich willkommen. Was ein langes Intro.
Mein Bier ist auch fast leer. Hallo, herzlich willkommen und vielen Dank für die nette Vorstellung.
Ja, da ich habe ja jetzt noch gar nicht viel über dich verraten, nur dass du eben mit Suzuki in Kontakt stehst. Da
und ganz viel erzählt hat er aber trotzdem schon. Ne? Er hat noch gar nicht viel über die Gäste, aber schon, also ich habe jetzt gerade auf die Uhr geguckt, 5 Minuten 30, das ist ja schon, also selten hat er jemanden, den wir zu Besuch hatten, so lange auf die Folter gespannt.
Das aber jetzt will ich die Klappe halten, jetzt will ich hören, weißt du, und dann musste ich mal kurz meinen Impuls loswerden. Es tut mir leid.
Ja, überhaupt gar kein Problem. Aber ich würde sagen, da Jan jetzt ja schon so viel geredet hat, springe ich ja gar nicht in die Bresche, sondern sage, hey, Pam, wenn das okay ist.
Ja.
Und würde einfach vorstellen, dass du an dieser Stelle ganz kurz dich selbst vorstellst. Wir wissen ja schon, du arbeitest bei Suzuki, aber die meisten unserer Zuhörenden kennen dich noch nicht. Also, wie würdest du dich vielleicht einfach ganz kurz selbst beschreiben?
Ah, okay. Münchner Kindl, das Thema hatten wir ja schon. In München geboren, vor 43 Jahren und aufgewachsen, 38 Jahre. Ich habe vor 10 Jahren in München meinen Motorradführerschein gemacht, durch den Beruf, und bin so eben zu dieser extremen Leidenschaft gekommen. Habe dann 5 Jahre für BMW Motorrad gearbeitet, bei einer Agentur. Habe dort den Digital-Account betreut für BMW Motorrad, international und den deutschen Markt. Bin dann auf eine kurze Reise gegangen entlang der Seidenstraße mit meiner GS. War dann 4 Monate unterwegs, habe eine kleine Auszeit gemacht. Bin dann wieder zurückgekommen, habe bei einem Motorradhersteller angefangen, Marketing und PR gemacht für Indian Motorcycle die letzten fast 4 Jahre und bin jetzt seit September bei Suzuki Deutschland eben auch verantwortlich für Marketing und PR und habe in diesem Zuge diese riesen Blamage live miterlebt. Der Michel sich bei unserem ersten, am ersten Tag, allerersten Tag der Presseausfahrt mit der neuen GX hingelegt hat.
Also vielleicht ging es ja nicht über Japan, aber es hat dich doch dann trotzdem relativ schnell erreicht.
Ja, natürlich, ja? Ich bin in der Probezeit.
Aber was hat deine Probezeit
ja
denn mit Michels Sturz
direkt
zu tun?
Direkt Anschluss, nein, um Gottes Willen, überhaupt gar nichts. Alles easy peasy. Also es ist wirklich total super entspannt. Ich glaube, ich habe dem Michel genau 3 Sekunden gewidmet, weil danach ist was viel Schlimmeres passiert. Da hatte irgendeine Hirschkuh, hatte auf den Parkplatz geschissen und einer vom Team ist reingelaufen und das war irgendwie viel dramatischer, als dass der mich das Bike umgelegt hat.
Den Teil des Events, den kenne ich noch gar nicht. Also das hört sich auch noch einer ganz interessanten Geschichte an.
Doch, das war viel dramatischer und ich habe dann echt 10 Minuten überlegt, ob ich diesen Kackerhaufen, wenn man das hier so sagen darf, von dieser, ich glaube, es war wirklich eine Hirschkuh gefühlt, die da neben die Motorräder, lag schon da. und tatsächlich, einer ist reingelaufen und ich habe dann die ganze Zeit überlegt, ob ich das jetzt wegräume oder nicht. Ich habe mich dann dagegen entschieden. Deswegen bis gerade.
Tritt sich breit, wie man so schön sagt.
Ja. Michel, bis gerade eben, bis der Jan das so breit getreten hat wieder mit seinem Sturz, hat es jetzt eh schon wieder verdrängt und vergessen.
Sehr schön.
Also alte Wunden aufgerissen.
Man muss natürlich dazu sagen, ich hatte ja dich als Gästin vorgesehen und Jan hatte ja noch keinen Kontakt zu dir und kannte dich nicht. Und er hat mich natürlich jetzt auch in Vorbereitung auf die Sendung gefragt, Mensch, wer ist denn eigentlich diese Pam? Was sollte ich denn unbedingt wissen? Und ich glaube, Jans Redefluss zu Beginn der Sendung und auch diese Nervosität hängt vielleicht ein bisschen damit zusammen, dass du, und du hast es gerade auch schon ein bisschen angedeutet, motorradmäßig in einem Bereich unterwegs bist, in dem wir also ich fast unbeleckt bin und Jan nur ganz, ganz rudimentäre Erfahrung hat und du da aber super erfahren und super aktiv bist. Denn, du hast es schon angedeutet, A, ist das Thema Enduro, glaube ich, so ein bisschen ein Thema für dich. Müssen wir gleich drüber sprechen, die große Seitenstraße-Geschichte. Aber du fährst tatsächlich...
Seidenstraße, Michael, nicht Seitenstraße.
Seidenstraße. Nee,
Seidenstraße. Ja. Ja, also an der Seidenstraße gibt es bestimmt auch Seitenstraßen, die man wahrscheinlich bevorzugt nimmt. Aber mir geht es tatsächlich um noch ein ganz anderes Thema. Denn du hast dich in den Rallye-Sport verliebt und bist da tatsächlich auch extrem... aktiv. Und jetzt die Frage für mich, vor 10 Jahren den Führerschein gemacht, jetzt quasi ins Hardcore, in den Hardcore-Bereich eingestiegen. Wie hat sich denn deine Motorradpassion so entwickelt? Wie bist du denn da hingekommen?
Das ist eine gute Frage. Jetzt weiß ich tatsächlich auch nicht, wie das so explodieren konnte tatsächlich. Also ich habe meinen Motorradführerschein ja gemacht vor 10 Jahren und hatte damals einen Chef, der sehr viel Motorrad gefahren ist und der dann auch auf eine Weltreise aufgebrochen ist, kurz nachdem ich bei der Agentur angefangen hatte. Und das hat tatsächlich dann auch so ein bisschen in mir die Lust geweckt, mit dem Motorrad zu reisen. Also ich war schon immer sehr viel unterwegs und ich war schon immer jemand, der sehr gerne auf Reisen war, der sehr gerne fremde Kulturen entdeckt hat, einfach viel unterwegs war. Also zu Hause zu sitzen, das ist... noch nie so meins gewesen, kann ich auch mal, aber eigentlich ist es mir lieber, wenn ich irgendwo anders unterwegs bin. Und deswegen hat sich das, glaube ich, ganz gut ergänzt, so mit dem Motorrad Strecke machen und eben dann auch ja fremde Länder bereisen und halt dieses ganze Thema Abenteuer. Also mir wird wahrscheinlich schon schnell langweilig und ich suche immer die Herausforderung, ich suche schon immer die Grenzen und dann hat sich das halt irgendwie so ein bisschen so ergeben. Mit der Reise, das war dann so der erste Schritt. Ich habe damals noch keine Offroad-Erfahrung gehabt. Also ich hatte ein Training gemacht mit meiner damaligen kleinen GS im Enduro-Park. Und in den 4 Monaten sind wir relativ viel Offroad gefahren. Also wir sind dann auch einmal durch die Wüste von Turkmenistan gefahren. Das war eine Hardcore-Katastrophe. Aber irgendwie habe ich das immer alles... gemanagt und ich bin keine Sportlerin, bin keine Athletin, ich bin keine Profi-Rallye-Fahrerin oder Enduro-Fahrerin, aber ich schaue halt immer, dass ich bis an meine Grenzen und darüber hinausgehe und Sachen mache, die mich ein bisschen fordern, weil ich dann auch tatsächlich stolz bin, wenn ich Sachen geschafft habe, von denen ich zuerst dachte, niemals im Leben überlebe ich das, schaffe ich das, niemals. Und
aber hätte es nicht vor 10 Jahren, bevor es dann direkt losging, auch einfach eine normale Straßentour getan? Also ich finde, so an die Grenzen kommt man dann ja auch, wenn man so eine Weltreise macht oder sagen wir mal die Seidenstraßen mit Seitenstraßen erstmal überhaupt so befährt, fremde Länder irgendwie hat, sich einstellen auf andere Verkehrssysteme. Das ist immer was, wovor ich immer einen Respekt habe, wenn ich so Reisedokus schaue. Und da dann noch so konzentriert dabei sein, muss es dann gleich so wild Offroad sein. Man muss übrigens mal dazu sagen, das seht ihr ja nicht, wir sind hier per Video zugeschaltet. Die Pam sitzt hier halt auch einfach in einem Erzberg-Rodeo-Hoodie. Nur um mal deutlich zu machen, wie sehr da quasi die Fanbase gelebt wird. Ja, das Erzberg-Rodeo, wer es nicht kennt, der sollte mal die Folge mit Tilo Günther hören, die wir hier haben, der hat auch mal darüber geredet. Völlig wildes und wahlloses Event. Aber zurück zu meiner Frage, hättest du das nicht auch getan, irgendwie überhaupt erstmal loszufahren, also so an die Grenzen gehen?
So ging es ja los tatsächlich. Also ich hatte auch das große Glück, dass mein damaliger Partner viel Motorrad gefahren ist und auch jemand war, der sehr gepusht hat. Also meine erste Fahrt über die Alpen, meine erste Tour über die Alpen, war jetzt auch kein Zuckerschlecken. Also das war auch nicht mit ja komm, wir nehmen uns mal 2 Tage Zeit, sondern nee, wir brettern das Ding durch auf einem Naked Bike und nehmen 18 Pässe mit und mit Gepäck, by the way. Und ach ja, es fängt an zu schneien, es ist zwar August, aber egal, das schaffen wir auch noch am Brenner. So. Also das war irgendwie keine Gnade und von dem her war das bei mir von Anfang an irgendwie so ein Motorradsport, war natürlich auch mit viel Spaß und Leichtigkeit und Freude verbunden, immer wieder. Also es ist nicht so, dass jede Tour bei mir hardcore sein muss. Aber es gab halt auch diese Momente, wo ich mir dachte, ja, und tough.
Hättest du das denn am Anfang gedacht? Ich hatte jetzt den Eindruck, dass du durch den Job so ein bisschen dazu gekommen bist.
Ja.
Hast du ja selbst gesagt, für eine Agentur tätig gewesen, Marketing gemacht für BMW Motorrad. War das ein logischer Schritt, dass du auch in diesen zu diesem Kunden kommst? Hast du darauf hingearbeitet oder war das wirklich so, ja okay, ich mache jetzt halt Marketing, ja gut, wäre nicht schlecht, Motorrad zu fahren und dann gemerkt, hey, ist geil, oder war dieser Wunsch schon immer in dir drin, irgendwie dann doch nochmal motorisierte Zweiräder über die Straßen und Schotterwege dieser Welt zu treiben?
Gar nicht. Also das kam überhaupt nicht von mir, das ging nicht von mir aus. Ich habe bei dieser Agentur angefangen, also man hatte mich abgeworben, so klassisch, wie man das so macht in diesem Agenturgeschäft, für diesen Kunden BMW Motorrad und hatte mir angeboten, dass ich den Motorradführerschein machen kann, wenn ich das möchte. Weil das in dem Fall durchaus Sinn macht. Motorradfahren ist eben nicht wie ein Joghurt oder eine Versicherung oder eine Software, die man da kloppt, sondern das ist wirklich total unvernünftig, das macht gar keinen Sinn. Das ist was Hochemotionales und deswegen war der Agentur wichtig, dass die Leute, die auf diesem Account arbeiten, auch dieses Gefühl Motorradfahren kennen, wenn sie denn wollen. Also es wurde jetzt niemand gezwungen, geht ja auch nicht. Aber ich habe ja auch so eine zweite Schwäche von mir, ist, dass ich eigentlich kaum Nein sagen kann oder ja selten Nein sagen kann. Und als man mir das angeboten hat, habe ich gesagt, klar, mache ich das natürlich. Und ich muss sagen, ich war richtig schlecht in der Fahrschule. Ich war richtig mies, eine richtig miese Motorradfahrerin. Ich weiß es noch wie heute, ich habe dann den Motorradführerschein bestanden im Oktober, Anfang Oktober 2013. Und der Prüfer, der TÜV-Prüfer meinte dann zu mir, bestanden, aber wollen Sie lieber mit doch so sehr bleiben?
Hat er gesagt.
Hat der Schlag ins Gesicht.
Wortwörtlich und nicht so, der so ein Arsch.
Jetzt hast recht.
Genau, aber vielleicht war das auch unterbewusst ein Auslöser. Aber ja, ich erinnere mich noch wie heute, wie er das gesagt hat. Und ich weiß auch, dass ich damals wirklich echt bis ein Motorrad gefahren bin. Ist einfach so. Jeder, also viele Fahranfänger in meinen Augen können nicht Motorrad fahren, wenn sie den Führerschein in der Hand halten, außer sie sind Naturtalente.
Aber das wollte ich nämlich auch gerade sagen, so, ne? Egal welchen, also ich habe ja einige Führerscheine, ich habe sogar einen Panzerführerschein gemacht, ne? Aber ich muss sagen, egal was ich gemacht habe, ich war immer ein schlechter Fahrer von Beginn an.
Also aber hast immer gedacht, ich bin ein richtig geiler Panzerfahrer. Ich habe jetzt schon, du warst doch noch im Osten, hast noch 3 Trabis kaputt gefahren, hast gesagt, ey, geiler Panzerfahrer, alter Falter.
Nee, das tatsächlich nicht, aber man muss natürlich dazu sagen, wenn man im Panzer sitzt, ne, dann ist der Schaden, egal wo man gegenfährt, eigentlich immer so auf der Gegenseite. Deswegen war das jetzt nicht so tragisch. Und was ich an dieser Panzerfahrerei auch witzig und spannend fand, du machst natürlich auch viel Technik. Also du lernst nicht nur das Fahren, sondern du lernst halt auch das Fahrzeug. Und da kommen wir wieder tatsächlich auch zurück zu Pam. Du hast ja quasi den Einstieg jetzt gerade beschrieben. Und diese Tour über die Alpen, okay, da hat es geschneit, ne? Da kann ich mir einen Regenkombi vielleicht anziehen und dicke Handschuhe. Aber wie ist das denn jetzt auf den Rallyes sowieso natürlich weit fortgeschritten? Aber wenn du damals losgefahren bist, 4 Monate unterwegs mit dem Motorrad, ne? Ich sag jetzt mal, in der Walachei, du musst ja irgendwie zu helfen wissen. Also das kommt ja auch noch dazu, ne? Also
darf ich noch mal eine Zwischenfrage kurz stellen, bevor wir den Fahren verlieren, noch zur Fahrschule?
Ja, bitte. Also ich versuch mir dann meine Frage zu merken, damit du deine nicht vergisst.
Aber das ist die Frage in die Runde. Ja. Nee, das ist einfach von dem Ablauf her sinnvoller. Wenn wir nochmal über so Führerschein und du sagst, du warst eine schlechte, oder der Fahrlehrer meinte, du wärst schlecht gefahren, du hast es dann selbst so ein bisschen bestätigt. War dir das denn damals bewusst und Michel, war dir jeweils bewusst, dass du ein schlechter Fahrer warst, egal ob es jetzt dein Panzerführerschein, Motorrad oder Autoführerschein war?
Ja, ich wusste das schon, ich bin auch... Genau wie der Michel einmal in der Fahrschule. Allerdings war ich der Fahrschüler und der Michel ein ausgebildeter Journalist. habe ich das Motorrad auch einmal in Graben gefahren, tatsächlich in der Probe, wo ich mir dachte, hui, das kann also auch passieren. Mir war schon bewusst, dass ich alles andere als sicher fahre und wirklich auch noch angespannt gefahren bin, auch als ich den Schein dann bestanden habe und so. Und das, mir war es bewusst. Ja.
Und Michel, dir?
Du zuerst. War es dir bewusst? Ich beantworte es gleich und ich sage dir auch, warum ich die Antwort nach hinten schiebe.
Also ich weiß, dass ich, egal ob Auto oder Motorrad, beschissen gefahren bin. Aber natürlich war ich damals Valentino Rossi und Michael Schumacher auf dem Vierrad, weil Ich glaube schon, dass ich zu denen gehöre, die mit Recht dafür sorgen, dass die Versicherungsbeiträge für junge Männer deutlich höher sind oder so hoch sind, wie sie nun mal eben sind, weil ich einfach, glaube ich, auch völlig angstbefreit gefahren bin. Jetzt kann man natürlich darüber streiten, ey, angstbefreit kann auch dein Fahrstil verbessern in gewissen Situationen, aber in der Summe sorgt es halt dafür, viel zu schnell in Kurven, viel zu überschätzt und so weiter, und ich eigentlich nur auf Holz klopfen kann, dass ich da unbeschadet rausgekommen bin. Und ich hatte ja anderthalb Wochen mein Motorrad, das habe ich ja schon vielen Folgen erzählt, hatte direkt einen Unfall, unverschuldet im Ding, bin direkt wieder draufgestiegen, nichts Besseres belehrt. Also es war mir nicht bewusst, heute dann darum die Reflexion, heute fahre ich tausendmal besser als damals und würde aber trotzdem noch nicht sagen, dass ich überragend Motorrad fahre. Sondern ich weiß jetzt einfach, wo man steht, dass man in vielen Sachen auch einfach Glück haben muss, Aufmerksamkeit, und Aufmerksamkeit hat jetzt nicht per se was mit Können zu tun, sondern ist, glaube ich, der erste Faktor, auch Sachen einschätzen zu können. Und dann, ja, seither einfach zig Trainings gemacht, die einen natürlich irgendwie verbessern. Aber das bewahrt einen nicht davor, Fehler zu machen, und macht dann auch nicht automatisch zum besseren Fahrer. Also Erfahrung alleine macht dich auch noch nicht mal gut, sondern es ist wie immer üben, üben, üben. Hat einen Grund, warum die ganzen MotoGP-Fahrer und Motorsportfahrenden auch in ihrer Freizeit immer noch trainieren. So, jetzt Michel, jetzt aber zu dir.
Danke, genau darauf wollte ich jetzt nämlich auch eingehen, denn bei mir war es ähnlich wie bei dir, Jan. Ich habe natürlich auch völlig an Selbstüberschätzungen gelitten und bin auch der einen oder anderen Situation im Auto als auch mit dem Motorrad wirklich super glücklich entgangen. Also sowohl mit dem einen als auch mit dem anderen viele unnötige Unfälle gehabt. Ist einfach so, ne? Und warum ich das jetzt so zum Schluss beantworten wollte, ist einfach der Aspekt, dass das einfach mit der Zeit erst gekommen ist und dass mir das ganz oft einfach auffällt, wenn ich zum Beispiel auf der Rennstrecke unterwegs bin und halt einfach jemanden vor mir habe, wo ich denke, hä, wie fährst denn du? So, ne? Das ist doch so einfach, aber es ist einfach nicht so einfach. Es ist halt einfach die Erfahrung, die dir das in Anführungsstrichen mitgibt, ne? Auch wenn, also wir nehmen jetzt ja gerade einen Podcast auf, ne? Und ich bin ja logischerweise ein Social Media Süchtiger und bin auch viel auf Instagram. Und in letzter Zeit werde ich gefühlt so zugespammt und zugeschwemmt mit irgendwelchen Unfallsituationen und irgendwelchen Unfallvideos, ne? Teilweise glimpflich, teilweise nicht so glimpflich, wo man sich dann aber auch oft fragt, hä, wie kann das passieren? So kannst du gar nicht fahren, aber doch kannst du, wenn du halt einfach keine Ahnung hast, so, ne? Und das ist, glaube ich, so die größte Bewusstseinserkenntnis so im Nachgang. Wäre ich damals nur klüger gewesen, und ich empfehle halt auch jedem, vor allem wenn er auf die Rennstrecke geht, ne, fang gar nicht dasselbe an. Hol dir jemanden dazu, du machst, sparst dir so viel Geld, mal von Stürzen abgesehen, und machst so viel krasse Fortschritte, das passt auf keine Kuhhaut, so, das kannst du selber gar nicht machen. Und diese Erfahrung hatte ich eben auch jetzt bei diesem Enduro-Action-Team-Training. Und das ist jetzt auch wieder der Bogen zurück zu dir und zu der Frage, die ich nämlich eigentlich noch stellen wollte. Wir haben ja natürlich die Fahrerfahrung zum einen, ne, und zum anderen aber auch das Motorradverständnis, die technische Erfahrung, die du halt einfach auch brauchst, wenn du 4 Monate jenseits von Gut und Böse, weit weg von jeder größeren Siedlung mit dem Motorrad unterwegs bist. Wie habt ihr das denn, oder wie hast du das denn damals gemacht? Das kommt ja auch noch dazu.
Genau, also da habe ich mich tatsächlich dann auf meinen Reisepartner verlassen, muss ich gestehen. Also ich kann so ein paar Basics. Ich kann mit dem Flickset ein Loch reparieren. Das ist kein Problem. Aber in dem Fall habe ich mich dann tatsächlich bei den größeren Sachen, oder wenn da was passiert wäre, hätte ich mich eben auf ihn verlassen, beziehungsweise dann auch auf die Tatsache, dass man in Ländern, gerade wenn man Richtung Osten fährt oder auch durch Distanz, dass man da immer und überall Hilfe bekommt von allen Menschen. Und so haben wir das auch. Also ich muss dazu sagen, wir hatten 2 kleinere Probleme. Einmal hatte mein Reisepartner hat sich eben irgendwas in den Reifen gefahren. Das haben wir relativ schnell repariert. Und bei mir gab es ein Problem dann in Georgien mit der Lichtmaschine. Ja, da waren wir dann in der Werkstatt und das wurde dann repariert. Das ging relativ zügig und ohne Probleme vonstatten. Also wahrscheinlich haben wir da auch Glück gehabt. Ich glaube, das geht auch anders. Es können auch größere Sachen kaputt gehen, mit Sicherheit. Aber ich habe irgendwie immer das Gefühl, man denkt immer so, man fährt, wenn man da entlang fährt, und vielleicht wird es auch durch verschiedene Social-Media-Profile vermittelt, dass man da wirklich durch niemand, dass da kilometerlang, tagelang niemand ist, und das stimmt einfach nicht. Also du triffst immer und überall Menschen. Also das war einfach so. Es waren immer irgendwo Dörfer und Menschen, Autos, die uns begegnet sind. Selbst eben in der Wüste. Gut, das war jetzt auch so eine kleine Touristenattraktion mittlerweile, aber ich hätte da tatsächlich, oder ich hoffe dann immer darauf, dass wenn mir was passiert, irgendwann kommt schon jemand vorbei und hilft mir.
Jetzt, du hast jetzt die Wüste angesprochen und die Tatsache, dass du da relativ viele Leute getroffen hast oder man doch nicht so einsam ist, wie ich das jetzt gemeint habe. Und ich muss zu meiner Schande gestehen, ich habe zwar irgendwann mal Geologie studiert und sollte mich eigentlich geografisch sehr gut auskennen, aber wenn man 4 Monate die Seidenstraße entlang fährst, wo fährt man denn da hin? Also, oder wo fängt man an? Und wo fährt man überall durch? So, ne? Also auch das ist mir so ein bisschen, also es geht irgendwie von Europa nach China, so, ne? Das ist quasi der Rahmen, den ich habe, aber dann ist auch schon Feierabend. Wie muss man sich das vorstellen?
Ja, wir sind von der Türkei aus in den Iran gefahren und von dort aus durch Turkmenistan, Usbekistan, Tadschikistan, Kirgisistan bis an die Grenze Chinas. Also wir sind nicht durch China durchgefahren und sind dann wieder umgedreht und dann auf der Rückreise sind wir dann über Russland, Georgien zurück nach Europa gefahren. Genau.
Und wie viele Kilometer waren das eigentlich in Gänze?
30.000.
30.000?
Boah. Und wie lange wart ihr nochmal unterwegs, hattest du schon gesagt?
4 Monate.
4 Monate. Mhm. Krass.
Wenn man sich nochmal jetzt hier einfach vor Augen führt, wie viel Kilometer Durchschnittsmotorradfahrende im Jahr fährt, ja, und hier in 4 Monaten einfach mal 30.000 Kilometer auf den Tacho gebracht.
Also ich habe jetzt mal kurz überschlagen, das sind im Schnitt irgendwie 250 Kilometer pro Tag, ne?
Ja, und ich habe es tatsächlich auch genauso gerechnet gehabt. Also ich habe die ganze Planung gemacht, ich hatte die Route geplant, ich hatte verschiedene Städte, die ich anfahren wollte, Straßen, die ich fahren wollte, Sachen, die ich sehen wollte und hatte das halt dann so geplant und habe dann tatsächlich so mit 250 im Schnitt gerechnet und so kam mir dann am Ende auch tatsächlich raus, voll unheimlich, total deutsch irgendwie, aber was ich eigentlich gar nicht bin. So,
was ich mich da frage, so, ne, also 250 Kilometer, wenn man in Deutschland auf der Straße unterwegs ist, so, ne, 60er Schnitt ist schon nicht so ohne, ne, das heißt, ich habe ungefähr 4 Stunden Nettofahrzeit. Aber du bist ja wahrscheinlich auch auf unasphaltierten Straßen unterwegs gewesen. Und es ist ja auch eine Reise. Du willst ja irgendwie was sehen. Das fühlt sich für mich eigentlich schon fast wie Stress an. Also, vor allem, weil du auch die Begegnungen beschrieben hast, ne? Dass du da Leute getroffen hast.
Ja.
Würdest du das nochmal so machen? Oder würdest du sagen, boah, die Hälfte im Schnitt pro Tag würde auch reichen, weil ich dann mehr Zeit habe zu gucken?
Also, wahrscheinlich, ja, wahrscheinlich würde ich mir mehr Zeit lassen wollen, tatsächlich. Es war an manchen Tagen war es sehr gehetzt. Ich hatte jetzt aber nie das Gefühl, also ich versuche mich gerade, ist ja doch auch schon ein paar Jahre her, ich hatte jetzt aber nie so das Gefühl, dass ich irgendwo irgendwas nicht anschauen konnte. Also, das Einzige, was mir halt, ursprünglich wollte ich nach Pakistan. Und, das mussten wir dann eben skippen, also beziehungsweise haben gesagt, entweder Pakistan oder Kirgisistan und wir haben uns dann für Kirgisistan entschieden. Hätten wir jetzt noch mehr Zeit gehabt, wären wir sicherlich auch nochmal nach Pakistan gefahren. Also solche Sachen, klar, die konnten halt da nicht stattfinden. Wir haben relativ wenig Pausen gemacht. Also Pausentage hatten wir, war nochmal nachschauen, wahrscheinlich 2-3 pro Monat. Weiß ich jetzt gar nicht genau, in denen wir nicht gefahren sind. Ja. Also, wenn ich die Wahl hätte und die Zeit, dann klar, dann würde ich ohne Stress und ohne Zeitlimit losfahren. Bis nächste Mal.
Egal ob Urlaubsreise, Motorradtest oder unsere jährliche Gasgeflüster-Podcast-Ausfahrt. Für die Navigation nutzen wir auf unseren Motorradtouren die App von Kalimoto. Der einzigartige Kurvenalgorithmus führt uns nicht nur zuverlässig über die schönsten Motorradstrecken ans Ziel, dank der einfachen Nutzung ist auch die individuelle Streckenplanung ein Kinderspiel. Besonders komfortabel, über den Webplaner kann man seine Touren bequem daheim am Rechner zusammenstellen und unterwegs über die App abrufen. Dank Offline-Karten mit Informationen zu Tankstellen, Motorradtreffs und Bike-Hotels ist mit der Premium-Version auch die Navigation in den entlegenen Regionen Deutschlands und der Welt kein Problem. Das Teilen von gefahrenen und geplanten Touren ist selbstverständlich ebenfalls möglich und die Routen können auch im GPX-Format exportiert werden. Wir nutzen die App noch auf dem Smartphone, Kanimoto funktioniert aber auch im Head-Up-Display von Tilsberg oder via CarPlay direkt auf dem Motorrad. Wer wie ich gerne mal eine Tempobeschränkung übersieht, ist dank integrierter Geschwindigkeits- und Blitzerinformation jederzeit sicher unterwegs. Gasgeflüster-Fans erhalten ab sofort eine 30-tägige Testphase für das Premium-Jahresabo und können so alle Funktionen der App in Ruhe und ausgiebig testen. Einfach unter carloimoto.com anmelden oder registrieren, die Jahresoption wählen und mit dem Code GAS30 die Carloimoto Premium-Version einen ganzen Monat kostenfrei ausprobieren. Den Link zur Seite und alle Informationen findet ihr natürlich auch in den Shownotes. Ob einfach nur von A nach B oder für die ausgedehnte Tour. Mit Carloimoto findest auch du den kurvigsten Weg ans Ziel.
Aber irgendwann. Das ist ja, geht uns ja meistens allen so, die Zeit limitierender Faktor oder dann halt irgendwie das Geld, aber das ist ja auch immer die Frage, wie man durch die Welt reist. Du hast so viel weitere Themen, auf die ich noch zu sprechen kommen will, will ich da jetzt aber auch nicht total abhacken. Mich würde dann trotzdem vielleicht zum Abschluss da interessieren, was war, wenn du es benennen müsstest, dein absolutes Highlight oder was würdest du sagen, war der wichtigste Punkt über diese 4 Monate hinweg, der dir als erstes in Erinnerung kommt?
Tatsächlich kommt mir als erstes immer die Nacht in Kirgisistan in der Jurte mit den Nomaden in Erinnerung. Wir waren dann 3 oder 4 Tage unterwegs und also da waren wir tatsächlich unterwegs in der Wildnis, sage ich mal, also ohne dass wir jetzt in einer größeren Stadt waren. Wir hatten in Zelten, wir hatten in unserer Zelten geschlafen, also jetzt auch irgendwie nicht geduscht groß oder so. Was nennt man, etwas verwahrlost und viel Offroad dabei gewesen und auch so etwas fertig tatsächlich und es wurde Nacht und wir mussten über einen Fluss drüber und es war zu dunkel, wir haben einfach, und der Fluss war an der Stelle, wo wir ankamen, einfach zu reißen, es gab keine Durchfahrt. Wir sind dann von weiter oben sind dann bei Kirgisen auf uns zugekommen und haben uns bedeutet, dass wir mit ihnen mitkommen sollen. Kein Russisch gesprochen oder so. Dann sind wir mit denen zu der Jurte und haben dann am Ende mit denen dort gegessen. Also es waren die 2 Männer, dann noch eine Frau. Soweit wir das verstanden haben, war die eine Frau mit dem einen verheiratet, das andere war der Bruder. Und dann waren noch 2 Kinder da, 2 kleine Kinder. Das eine Kind war, glaube ich, vielleicht 2 oder so. Und noch, das war ein Mädchen und noch ein älterer Junge. Und am Ende haben wir alle zusammen in dieser Jurte auf dem Boden nebeneinander geschlafen, nachdem sie uns verköstigt hatten. Also die haben uns das Essen mit uns geteilt und was wir halt dabei hatten, haben wir dann auch geteilt. Und dann haben wir da alle so nebeneinander geschlafen und ich war eigentlich total fasziniert, dass eine Mutter mit 2 Kindern, ich hatte mal einen Reisepartner und wir hatten noch Franzosen dabei, die wir noch kennengelernt hatten, dass die 2 wildfremde Männer in ihr Haus lässt, wo ihre Kinder schlafen und wir alle zusammen in einem Raum schlafen, quasi auf dem Boden und das alles total entspannt war. Also ich glaube bei uns, also ich glaube, ich weiß, bei uns würde sowas niemals im Leben passieren, dass eine Mutter 2 wildfremde Männer mit nach Hause nimmt, quasi so, und die also bei sich verköstigt und schlafen lässt. Ja, das war ein super krasses Erlebnis, weil wir uns halt mit auch überhaupt gar nicht mit denen eigentlich so verständigen konnten, so ein bisschen über Google Translate oder so.
Internet gibt's dort? Blöde Zwischenfrage.
Oh mein Gott, besser als in Deutschland. Oh mein Gott, ich habe mit meinen Eltern WhatsApp-Telefonie, Videotelefonie auf 4.500 Metern gemacht.
Und wir sprechen von, wann war das, 2018?
Ja, 2018. Also das muss man sich mal vorstellen, Scheiß. Das ist ja auch dadurch, ich meine, da gibt es natürlich entsprechende Weiten, deswegen ist das Kommunikationsmittel für die brauchen das, deswegen funktioniert das da auch. Ja, aber das war so für mich tatsächlich, weil ich war vollkommen fertig an dem Abend, also ich sah auch aus, ich war auch vorher im Fluss gestürzt, ich war pitschnass, Schuhe nass, alles nass, dreckig, wir waren da eben die ganze Zeit irgendwie auf 4000 Metern unterwegs, wahrscheinlich gestunken und ja, diese Familie hat uns da aufgenommen und es war auch der nächste Morgen dann, war total krass, weil wir sind dann aus diesem Zelt, das ist ja wirklich so Nomaden, so eine Jurte, sind dann da raus und dann standen auf einmal gefühlt 3 Trillionen Schafe vor uns, die ich abends gar nicht gesehen hatte. Die waren aber abends auch da. Wir sind ja da hochgefahren und dann, also es war furchtbar idyllisch, furchtbar emotional, total schöne Momente, die mich sehr nachhaltig beeindruckt haben. Und deswegen sage ich auch, ich glaube, alle Menschen sind, oder die meisten Menschen, nicht alle Menschen, aber die meisten Menschen auf der Welt sind grundsätzlich gut. Und wenn man jetzt wirklich irgendein Problem hat, mit was auch immer das ist, und man ist auf Reisen, dass die meisten Menschen einem tatsächlich helfen wollen.
Okay, bevor Jan das Thema jetzt wechselt, habe ich tatsächlich noch eine Frage. Ich habe nämlich vor kurzem mit einem Freund gesprochen und der war auch schon in der Mongolei unterwegs und hat auch in der Jurte übernachtet und hat auch so diese Gastfreundschaft beschrieben und hat unter anderem vergorene Pferdemilch angeboten bekommen, was da irgendwie so eine krasse Delikatesse ist, ne? Und hat es aber irgendwie überhaupt gar nicht vertragen. Also wirklich 2-3 Tage danach noch schwerste Probleme damit gehabt. Ihr könnt euch alle vorstellen, was ich meine. Wie ist das denn, wenn man da ist bei diesen Schäfern? Was wird da gegessen? Was wird da gereicht? Was trinkt man da?
Kalter Schafkopf, ausgekochter, auf dem Tablett serviert. Gibt's ein Foto? Herrlich. Gibt's ein Foto?
Auch nicht,
gibt's
auch
ein Foto auf meinem Blog.
Auf den okay, wollte ich.
Und
ja, Jan,
und,
du?
Und jetzt eine ganz kurze Ergänzung dazu: Ich bin Vegetarier seit über 20 Jahren. Also.
Und du hast.
Ich habe nicht gegessen.
Hast gegessen?
Nein.
Du hast nicht gegessen?
Nein, die Männer haben es probiert. Und ich weiß, man soll Sachen nicht ablehnen. Und Sachen, die ich sowas vergorenes, habe ich auch vergorene Kamelmilch und solche Sachen habe ich durchaus mal probiert. Aber ich esse keine Tiere. Und deswegen habe ich das auch abgelehnt. Ich glaube, das fällt einem dann leichter, wenn die anderen haben es ja probiert. Und es war super spooky, weil es war einfach dieser ganze Kopf Schaf, Lamm, ich glaube so ein Schaf, ja. Und da war einfach alles noch dran und der hat dann mit dem Messer so dieses Fleisch da aus so einem Stück, von so einem Stück Knochen gelöst, von der Stirn oder so und hat es dann weitergegeben und das war interessant.
Besonders.
Ja.
Genau. Du hast mir eben das Stichwort gegeben, das ich sozusagen zum Abschluss hier auch noch unbedingt mit einbringen wollte, denn du hast deinen Blog erwähnt, den du da eben auch nutzt, um all diese Reiseberichte festzuhalten. Ihr erreicht den unter moto-pamikaze, wie Kamikaze bloß wie mit Pam am Anfang eben geschrieben, .com oder .de, ich glaube, .com. Da auf jeden Fall mal reinschauen. Ich hatte mich da auch mal durchgeklickt. Das ist der Wahnsinn. Man hat das Gefühl, diese 10 Jahre von Pam sind irgendwie so 40 Jahre in normalmenschlicher Zeitrechnung, wenn man da durchschaut und sieht, was sie da eben alles erlebt hat. Viele tolle Bilder auch dazu. Unbedingt mal reinschauen. Aber ich habe eben auch eingangs gesagt, du hast es ja nicht nur zu deiner Passion in deiner Freizeit gemacht, sondern bist eben ja auch beruflich in der Motorradbranche jetzt bei Suzuki gelandet. Und das ist natürlich irgendwie auch recht spannend, weil wir hatten hier schon die verschiedensten Gästinnen und Gäste sitzen, aus den verschiedensten Bereichen, aber selten jemand so aus der Branche eines Herstellers. Und wir wollen jetzt hier keine Suzuki-Werbeveranstaltung draus machen. Wer den Podcast hört, regelmäßig weiß, dass das auch gar nicht so das Ziel ist. Aber vielleicht auch, weil wir gesagt haben, du bist nicht in der Funktion als Suzuki-Mitarbeiterin hier, sondern als Pam. Trotzdem so ein bisschen abgreifen dein Wissen rund um die Branche. Und da vielleicht jetzt mal eine sehr allgemeine Frage. Wie blickst du denn gerade so auf den Motorradmarkt in Deutschland? Wenn das anhand des Beispiels Suzuki abbildbar ist, dann gerne. Aber mal so ganz allgemein, wie bist du, glaube ich, seit 4, 5 Jahren, also seit 10 Jahren via Agentur tätig, aber seit 5 Jahren jetzt für Hersteller. Wie hat sich das so entwickelt und was treibt dich da in deiner beruflichen Laufbahn so um?
Ach ja, relativ schwierig. Also ich bin tatsächlich, was dieses ganze Thema alternative Antriebe oder E-Mobilität und so weiter, bin ich relativ unerfahren und schwach aufgestellt. Deswegen, ich weiß, dass das ein Thema ist und auch das Thema E-Fuels und so weiter. Damit hatte ich schon Berührungspunkte natürlich und ich weiß, dass das hart diskutiert wird natürlich auch. Wo geht es mit der Branche hin? Wie sieht es aus? Thema CO2 und so weiter. Ich sehe das noch relativ entspannt und muss ganz ehrlich sagen, dass ich mir da jetzt nicht so viele Gedanken dazu mache. Ich versuche das Ganze zu genießen. Ich freue mich wahnsinnig, dass ich bei Suzuki jetzt anfangen konnte, dass ich da im September einsteigen konnte, weil gerade jetzt in Bezug auf Suzuki, und dann hören wir auch wieder auf mit dem Thema Suzuki Motorbranche, das soll ja keine Werbeveranstaltung sein. Aber es war ja doch relativ ruhig die letzten Jahre, und man merkt gerade jetzt mit der Modelloffensive und den ganzen neuen Aktionen, die Suzuki vorhat und die wir machen, dass es für uns bergauf geht. Und das freut mich tatsächlich. Also es ist sicherlich nicht für jedes Segment so. Gerade das Adventure und Adventure-Segment und Naked-Segment, das wächst natürlich. Andere sind eher rückläufig. Von dem her freue ich mich, dass wir mit Suzuki da halt gerade ganz gut dabei sind, und das wird auch die nächsten Jahre so weitergehen.
Ich weiß noch, dass der letzte Stand von mir immer so war, typischer Motorradfahrer ist irgendwie männlich, 58 Jahre alt oder mittlerweile sogar noch älter, eher so aussterbende Art. Ist ja. Das der Stand, den du heute auch immer noch so sehen würdest, oder haben wir irgendwo mal den Turnaround geschafft, unter anderem durch diesen sensationellen Podcast, auch junge Menschen jeglicher Geschlechter zum Motorradfahren zu bringen, oder wie blickst du denn auf die Situation?
Ich habe tatsächlich, laut Statistik ist es noch so, wir reden immer noch über den alten, dickbäuchigen, weißen Mann, der Motorrad fährt. Ich habe aber Anfang der Woche mit jemandem telefoniert, der meinte, dass sein Sohn, noch keine 18, jetzt eben auch den Führerschein macht und sich aus der Klasse 6 Frauen, also 6 Mitschülerinnen von ihm, mit angemeldet haben. Also jetzt nicht wegen ihm, sondern halt auch.
Auch verrückt wäre, aber so.
Vielleicht auch wegen ihm. Ja.
Vielleicht ist er so hot, dass, um Gottes Willen, der 16. ich kenne ihn ja gar nicht, aber solche Ausreißer gibt es natürlich auch immer, und ich glaube, wir kämpfen alle um die, alle Hersteller kämpfen darum, und versuchen natürlich, junge Leute zum Motorradführerschein oder die Lust am Motorradfahren zu erwecken, weil uns einfach der alte, weiße, dickbäuchige Mann aussteht.
Muss an der Stelle nochmal kurz anmerken, weder Pam noch ich meinen das jetzt despektierlich gegenüber GS-Fahrern oder sonstigen Menschen. bevor ich jetzt wieder den Shitstorm ernte und Mails und Kommentare bekomme von wegen, Jan, du schimpfst dir wieder, bla bla. Es ist nun mal einfach Fakt, dass die Marktforschung sozusagen das als charakteristisches Testimonial identifiziert hat. So, das soll jetzt aber überhaupt nicht die abwerten, und ich glaube, allen Motorradherstellern geht es auch nicht um eine Diskriminierung dieser Leute. Jeder Mensch, der Motorrad fährt, ist erstmal gerne gesehen, gerade hier auch an diesem Stammtisch. Es ist nur einfach ein Thema, dass dieser Trend immer mehr in dieses Alter ging und wir natürlich irgendwie auch in weiteren Generationen immer noch Freude haben wollen an der Community von Motorradfahrenden. Und dafür braucht es halt irgendwie so ein bisschen Nachwuchs. Dieser demografische Wandel macht da halt auch nicht Stopp. Das wollte ich sozusagen nur nochmal kurz einwerfen, bevor sich jetzt hier irgendjemand angegriffen fühlt. Das ist hier überhaupt nicht Sinn und Zweck dieses Podcasts. Aber Pam, ich habe dich ansonsten unterbrochen. Gerne fortfahren.
Nee, alles gut. Das war es ja auch schon. Ich habe ja gesagt, ich wollte jetzt nicht allzu viel über die Branche und auch nicht über Suzuki sprechen. Mir macht unglaublich Spaß, in der Motorradbranche zu arbeiten. Ich habe das immer miteinander verbunden, das Berufliche und das Private, über alle Bereiche hinweg. Michel hatte ich ja auch. Ich glaube, wir hatten uns auch erst irgendwie privat oder über so Events kennengelernt, und dann wurde es irgendwann beruflich, und jetzt ist es aber gerade wieder privat. Also die Grenzen sind da verschwimmend, und ich finde das auch total gut, weil das macht das Miteinander und das Arbeiten viel leichter. Und egal, ob das jetzt Journalisten sind oder ob das Events sind oder Medienhäuser und das. Ja.
Ich möchte nur eins noch kurz anmerken, weil du gerade nochmal den Michel genannt hast und davor diese Story von der Fahrschule mit dem Jungen und den 6 Mädels da benannt hast.
Ja.
Ich glaube, wir können aber an der Stelle ausschließen, dass du den Führerschein wegen Michel gemacht hast. Der war jetzt wahrscheinlich nicht der Grund, dass du dich dort angemeldet hast. Das haben wir ja schon rausgearbeitet. Genau, wollte ich auch nochmal klarstellen. Auch wenn der Michel sich schon ins Häuschen gelacht hat.
Ich hatte die Geschichte erst schon erzählt, warum ich den Motorradführerschein gemacht habe. Da war Michel noch gar nicht im Spiel.
Ich wollte sagen, ich wäre natürlich auch ein guter Grund gewesen, den Führerschein zu machen. Ne? So ja. in meiner Vorbildfunktion als damals schon ebenfalls Motorradblogger. Das hat bei mir auch relativ früh angefangen. Oder Ich habe ja tatsächlich Anfang der 2000er Jahre in Motorradforen angefangen. Das gibt es heutzutage gar nicht mehr. Aber das bringt mich auch, und Jan hat es gerade auch schon so ein bisschen so in diese Richtung gestupst, sage ich jetzt mal. Wie hat sich das denn, du hast den fließenden Übergang sozusagen beschrieben aus beruflich und privat, ne? Und du bist ja quasi in der Reisebubble unterwegs, ne? Ja. Du bist jetzt bei Suzuki. Du warst vorher bei Indien, also hast eine ganz andere Zielgruppe, ganz andere Leute als Kontakt gehabt. Du bist im Rallye-Bereich aktiv und auch da sind ja die Übergänge, zumindest habe ich das so wahrgenommen, bei dir immer so fließend gewesen. Also das eine privat, das andere beruflich. Wie hat sich das denn für dich verändert? Und hast du das Gefühl, dass es, ich bin natürlich biased, wenn ich deinen Instagram-Account im Blick habe, so, wenn du unterwegs bist, bist du mit Frauen unterwegs, in der Regel, und zwar in allen Bereichen, also auch mit Frauen, nicht ausschließlich, aber es sind immer Frauen dabei, oder oftmals. Ja. Hat sich das in den letzten 10 Jahren für dich, ich sag jetzt mal, verschoben? Weil Jan hat diesen 58-jährigen Typ angesprochen, dann ist mir eingefallen, ja, das sind ja Zulassungsstatistiken, das heißt, es kann natürlich durchaus sein, dass der 58-jährige Motorrad hat, aber auch für seine Frau mit zugelassen. Also es läuft halt nur auf ihn, aber die Fahrerin ist gar nicht er, sondern vielleicht seine Frau oder Partnerin oder Tochter oder was auch immer, dass das eh so ein bisschen verfälscht ist und dann ja grundsätzlich noch dieser Generationswechsel stattfindet. Würdest du das, oder wie ordnest du das ein?
Mit dem Thema Frauen, jetzt Frauen auf Motorrad meinst du auch? Oder
genau, also ob also wenn du jetzt sagst, damals vor 10 Jahren war ich die einzige von 25 Frauen sozusagen, die da in der Fahrschule war, und heute fühlt es sich für mich aber so an, als hat sich das verschoben.
Ja.
Oder auch nicht.
Nee, das ist,
kann ja auch sein.
Genau, tatsächlich bin ich da gar nicht so typisch, also man kann mich da gar nicht so in eine Ecke stellen, sagt man das so, oder in eine, naja. Also als ich angefangen habe, den Motorradführerschein zu machen, haben aus meinem Team noch 3 weitere Frauen den Motorradführerschein gleichzeitig gemacht, mit mir zusammen. Mhm. Von dem her war ich sowieso schon, also auch auf der Agentur, war ich sowieso schon in einer motorradfahrenden Frauenbubble. Mhm. Und ich bin sehr kontaktfreudig. Und wenn ich jetzt irgendwo unterwegs war, sei es bei einem Training oder irgendwo eine Tour gemacht habe oder eine Reise gemacht habe und habe natürlich eine Frau auf dem Motorrad gesehen, dann war das für mich auch immer interessant, mit der zu sprechen. Deswegen hat sich mein Kreis Frauen, die Motorrad fahren, auch sofort sehr schnell erweitert. Und ich kenne einfach wahnsinnig viele Frauen, die Motorrad fahren. Ich kenne aber auch wahnsinnig viele Männer natürlich, die Motorrad fahren. Deswegen ist es für mich jetzt nicht so, ich weiß, dass es immer noch Frauen gibt und ich bin ja auch manchmal auf Foren, in Foren oder auch in Gruppen unterwegs, in denen Frauen schreiben, ich suche jemanden zum Mitfahren, weil sie eben keine anderen Frauen kennen, die Motorrad fahren. Das gibt's auch. Da bin ich aber jetzt echt gar kein gutes Beispiel dafür, weil ich kenne unzählige und meine engsten Freundinnen, wie du ja auch schon angesprochen hast, mit denen mache ich immer den krassesten Scheiß, weil wir uns gegenseitig immer anstacheln, irgendwie zum nächsten Blödsinn. Deswegen ist für mich das Thema Frauen auf Motorrad total normal und alltäglich.
Aber, also super gut, das ist ja das, was man sich, glaube ich, auch wünscht, aber die Realität sieht ja in anderen Gesellschaftsteilen zumindest ja auch oft irgendwie noch ein bisschen schwierig aus, deswegen sei uns die Frage denn gestattet, hattest du denn grundsätzlich schon mal irgendwie auch blöde Erfahrungen, die irgendwie mit einer Geschlechterrolle oder sonst was zu tun haben?
Bestimmt, aber das habe ich dann wahrscheinlich, so wie ich mich kenne, entsprechend kommentiert, ihn zurechtgewiesen und vergessen. Also ich kann mich wahrscheinlich an solche Situationen gar nicht mehr erinnern. Also mit Sicherheit ist schon was passiert, aber ich bin nicht auf den Mund gefallen und ich lasse mir Sachen auch nicht gefallen. Einerseits und andererseits, ganz ehrlich, wenn ich jetzt mit Männern unterwegs bin, bei einer Rallye oder beim Offroad-Fahren und mir fällt mal und ich stürze, dann werde ich einen Teufel tun und dieses Motorrad selbst aufheben. Bin ja nicht bescheuert. Wenn ich ja 5 Männer um mich rumstehen habe, sorry, aber ich mache mich da nicht kaputt. nur um irgendwem zu beweisen, dass ich es kann. Ich weiß, dass ich es kann. Aber wenn die um mich rumstehen und mir helfen wollen, bitte, dann sollen sie es machen.
Das zeugt ja von einem großen Selbstbewusstsein, weil du eben sagst, ich muss es niemandem beweisen. Aber Nein. Hast du denn trotzdem Nein. Das Gefühl, dass so ein bisschen vielleicht wie soll man sagen, der Geist noch so umwandert, naja, ist eine Frau, die kann ja eh nicht so gut Motorrad fahren wie wir.
Ja, natürlich.
Boah, wie belastend, hey. Wir haben ja eingangs festgestellt, dass sowohl der Michel und ich auch reflektiert haben, dass wir einfach ultra beschissen Motorrad gefahren sind. Jetzt halt nur noch beschissen.
Aber das hat ja noch nicht jeden erreicht, so, ne? Also das ist vielleicht auch einfach der Grad der fehlenden Selbstreflexion, der dazu führt, zu denken, ich bin einfach, fahre einfach besser oder kann das einfach schöner, schneller, effektiver, was auch immer. So, anders. Ganz blöde Frage, so, ne? Gibt es sowas, ist das ein Geschlechterproblem? Also würdest du sagen, dass das nur von Männern kommt oder gibt es andere Frauen, die, keine Ahnung, vielleicht schon 3 Rallyes mehr gefahren sind oder was ich, 5 Motoren mehr zerlegt haben, von denen du das Gefühl hast, die gucken so genauso auf mich herab oder tun das so ab?
Ja, natürlich, das gibt es ja überall, das gibt es ja nicht nur im Motorradbereich, also es gibt immer Leute, die meinen, sie wissen etwas besser als andere, egal ob das Mann oder Frau ist. Das hast du ja überall, also das gibt ja immer die meinen, sie haben die haben die beste Erfahrung, sie wissen, wie was geht, das gibt es immer und überall. Ich glaube, dass es bei den Frauen einfach weniger, also es liegt auch am Testosteron, habe ich mir sagen lassen, dass Männer manchmal meinen, sie müssen sich irgendwie profilieren oder sie können Sachen besser oder sie müssen zur Schau stellen, wie gut sie in manchen Sachen sind. Aber nochmal, ich sehe das dann auch nicht. Für mich ist es dann auch nicht so, ja, du sagst das nur, weil du ein Mann bist, sondern für mich ist es dann eher so, du sagst das oder du fällst dich nur so, weil du ein Depp bist. Für mich keine, für mich gibt es nicht, das passiert nur, weil du ein Mann oder weil du eine Frau bist, sondern einfach, weil du halt irgendwie,
Kurzes Urteil meinerseits dazu, wenn du jetzt, der da draußen zuhörst, dich angegriffen fühlst, weil Pam gerade gesagt hat, manche Leute spielen sich dann auf, weil sie zu viel Testosteron haben. Wenn du dich darüber jetzt intensiv aufregst, während des Zuhörens dieses Podcasts, dann wahrscheinlich, weil du zu viel Testosteron hast, wäre jetzt vielleicht die Einladung, mal kurz 3 Atemzüge zu nehmen, diese Meinung von Pam, die auf Erfahrungen basiert, einfach mal wirken zu lassen, sich darüber Gedanken zu machen, dann mit einem ruhigen Puls sich zu sagen, ja, vielleicht hatte ich die Situation auch schon mal, das nächste Mal bin ich ein bisschen cooler oder ey, ich bin einfach ein cooler Typ, ich stehe da drüber und ich muss ja niemandem was beweisen und erst recht irgendwie nicht Frauen, weil sie Frauen sind und ich der Meinung bin, ich bin das stärkere Geschlecht oder so. Das nur als kurze Einordnung. Heute bin ich zu der Einordnung gegangen. Zu jedem Kommentar sage ich mal so, hey, so könnte man es ja auch sehen und so und alle mal, wir haben uns alle
lieb. So kennt man dann den Jan gar nicht, aber ich habe tatsächlich auch so dieses Gefühl, dass der Jan, und ich meine, ich glaube, derjenige, der da draußen gerade zuhört, oder diejenige, ne, wir machen das jetzt einfach geschlechterneutral, weil das ja ein Aspekt ist, den Pam angesprochen hat, der alle betrifft.
Dasjenige.
Jeder war mit Sicherheit schon mal in dieser Situation und erkennt sich da in irgendeiner gewissen Situation vielleicht auch wieder. Ne? Pam, du hast es ja gerade beschrieben, das muss ja nichts mit dem Motorradfahren zu tun haben. Da ist es natürlich auch so, ne? Aber das kann bei der Arbeit sein, das kann an der Tankstelle sein, das kann beim Kuchenbacken sein. Manchmal fühlt man sich halt einfach unnötigerweise vielleicht einfach so ein bisschen drüber. Aber jetzt sind wir schon wieder ganz, ganz tief in der sozialen Geschichte drin und wir sind ja aber eigentlich ein Motorrad-Podcast und wir haben über ein Thema noch gar nicht wirklich gesprochen, das mich aber wirklich brennend interessiert. Wir haben ja die Steigerung angedeutet, ne? Erst Motorradführerschein, dann mal locker flockig 4 Monate in Asien unterwegs. Und jetzt hast du dir quasi die Königsdisziplin mit dem Rallyefahren ausgesucht. Und du hast ja gesagt, du pusht gern deine Grenzen, aber um Gottes Willen, also wie muss ich es mir vorstellen? Ich habe sowas A noch nie gemacht. Und warum tut man sich das an? Das ist so eine Frage, die ich mir einfach ganz oft stelle bei so Motorradthemen. Warum macht man das?
Auslöser war ein Mann.
Aber haben wir den roten Faden hier drin, ist der Wahnsinn. Gelingt uns selten.
Ja, tatsächlich, aber also ein sehr, sehr, sehr guter Freund von mir, keine Liebesbeziehung, ein platonischer Freund, der mich kennt und der weiß, dass ich eben gerne Offroad gefahren bin, der mich irgendwann angerufen hat und gesagt hat, hey Mensch, du, weiß es ja, ich fahre ja auch so Rallyes, das wäre doch auch was für dich, habe ich mir gedacht, hast du da nicht Bock zu? Und dann habe ich gesagt, hast du einen Vogel? Und dann hat 10 Minuten gedauert und dann meinte ich so, ja komm, dann probiere ich es halt. Und das war's. Das war ein Telefonat, also ein Anfangstelefonat, dann war für mich der Entschluss gepasst, okay, ich probiere das, warum nicht? Dann habe ich das ein paar Leuten erzählt, die haben alle genauso wie ich reagiert und gesagt, du spinnst, das kannst du doch nie im Leben machen. Allen voran meine Mutter. Und dann habe ich gedacht, doch, jetzt erst recht. Und habe dann mit meinem Freund Timo, mit dem ich jetzt übrigens am Wochenende, am Samstag wieder eine Rallye fahre in Zagreb bei 7 Grad und Schnee über die Berge, aber da können wir auch vielleicht nochmal darüber sprechen. Der hat mir sehr unter die Arme gegriffen und mir sehr geholfen. So viel zum Thema, Männer können auch echt verdammt nett sein und eben nicht nur dieses Mansplaining betreiben, sondern einem auch wirklich helfen. Und mit dem habe ich dann meine erste Rallye gefahren. Ich habe im Februar 2021, glaube ich, Februar, März, habe ich mein Motorrad gekauft und im September bin ich dann die erste Rallye gefahren. Habe das Motorrad eben umbauen lassen und so weiter und war natürlich vollkommen überfordert mit allem. Also ich war die einzige Frau im September, 7 Tage, eine der wirklich härtesten Rallyes in Europa bin ich da gefahren. Wusste ich aber vorher auch nicht. Oder man hat es mir gesagt, ich habe es wieder verdrängt, ignoriert, vergessen, was auch immer. Es waren Dakar-Fahrer dort zum Training. Also ich war irgendwie da vollkommen lost. Bin wirklich, wie damals bei meiner ersten Fahrt über die Berge an den Gardasee mit Schnee, bin ich da mittendrin gewesen und habe mich da irgendwie durchgekämpft. Ja, und mir hat alles wehgetan, war eine Riesenkatastrophe. Mir hat wirklich, also ich habe Schmerztabletten morgens, abends genommen, mich mit allem möglichen Voltaren eingerieben, was geht. Meine Hände sind ab Tag 3 in der Nacht immer taub gewesen und haben gekribbelt und haben irgendwie morgens eine Stunde gebraucht, um wieder aufzuwachen. Ich hatte noch nebenbei gezeltet, weil wir haben gesagt, komm, wir brauchen nicht im Hotel schlafen. Es war saukalt, wir hatten keine Dusche. Also nur so eine Gartendusche haben wir uns dann da aufgebaut. Also eigentlich alles total Banana für die erste Rallye auch. Irgendwie null auf Komfort geachtet und habe es halt überlebt. Und das hat mich irgendwie, hat mir so gefallen, dieses Abenteuer. Und dass ich, ja, seitdem halt versuche, so viele Rallyes zu fahren, wie eben der Urlaub zulässt, wie möglich ist. Versuche, Rallyes in verschiedenen Ländern Europas zu fahren und da sicherlich auch besser werde, aber das muss man jetzt auch wirklich in Relation sehen. Also ich bin nicht super schnell, ich kann viele Sachen natürlich nicht so gut fahren wie die anderen. Ich habe sicherlich auch deswegen oftmals mehr Schmerzen als andere, weil teilweise geht es halt einfach 100 Kilometer über Hinskopf große Steine. Also wirklich nicht nur so irgendwie 10 Minuten, sondern 20, 30, 40, 50 Kilometer, 100 Kilometer zum Teil, nur so. So, wenn man sich jetzt dann irgendwie die Profis anschaut, die fliegen da halt drüber mit 130 und Pamela fährt mit 50, 60, donk, donk, donk und kriegt halt jeden Scheiß stark und jeden Stein mit.
Und also, nimmt jedes Ding mit, so.
Genau, also deswegen, das ist schon, ich behaupte für mich auch nochmal extra schwer, weil ich halt auch nicht so die Erfahrung und Fahrpraxis des Fahrkönnen habe. Deswegen, man muss es auch in Relation sehen. Also ich bin kein Profi und ich mache das wirklich nur, weil ich Spaß daran habe. Ich bin kein Athlet, ich trainiere nicht dafür, ich gehe nicht ins Fitnessstudio. Vielleicht sollte ich das jetzt langsam mal wieder anfangen, damit ich für die neue Saison fit werde. Ich gehe nicht laufen, also ich bin da echt ein bisschen nachlässig. Wahrscheinlich könnte ich mir das Leben leichter machen, wenn ich mich ein bisschen besser vorbereite.
Wann kommt denn da der Spaß? Du hast es ja also gerade so die... So, ja, du hast jetzt gerade so die erste Rallye beschrieben. Ah ja, nee, keine Ahnung, ab der dritten Nacht konnte ich nicht mehr schlafen, weil meine Hände immer gekribbelt haben und morgens schon mit Voltaren geduscht und nur Schmerztabletten und so. Also zwischendurch kann das ja nicht geil sein. Nee, ist also es auch außer du bist Masochist.
Ist es auch hin. Nicht. Ist es so, auch ne? Tatsächlich nicht. Ich weiß auch ehrlich gesagt nicht. Ich weiß auch tatsächlich nicht, woher ich diese Motivation nehme. Ich kann es euch nicht sagen. Also ich weiß noch, eben bei dieser ersten Rallye, es war Tag 4 oder 5, wir waren in Griechenland unterwegs. Es hat geschüttet ohne Ende. Es war alles matschig. Die ersten Leute lagen irgendwie schon bei Kilometer 3 reihenweise im Graben. Ich habe mich da irgendwie durchgekämpft, auch lag dann aber auch irgendwann. Es war wirklich alles eklig, steinig, matschig, nass. Dann mussten wir so eine scheiß Skipiste hochfahren. Ich bin fast verreckt auf diesem scheiß Hang. Rasen, glitschig. Wir haben es dann da irgendwie zu dritt hochgeschafft. da gab es dann eine Neutralisation, eine Pause. Und ich war so geflasht, dass ich in einem Stück da angekommen bin, dass ich es geschafft habe, dass ich diesen ersten Teil überlebt habe, klingt jetzt blöd, aber das ist mir, dass ich einfach da, dass ich das geschafft habe. Ich hatte so eine Endorphinausschüttung. Ein anderer Kumpel von mir war auch dabei, der war schon kurz am Verzweifeln. Dann habe ich den mit meiner Energie irgendwie so mitgerissen, dass er dann auch noch weiterfahren wollte. Und dann haben wir noch einen Engländer getroffen auf dem weiteren Weg, der wollte aufgeben. Dem war das zu kalt. Er hat gesagt, ihm frieren die Hände ab. Es war wirklich saukalt. Es hat geregnet, hatte 4 Grad. Also es war wirklich eiskalt. Und dann hat er mich nur angeschaut und meinte so, ja, was machst du denn? Wie weit fährst du denn noch? Habe ich gesagt, soweit ich kann. Und ich kann doch. Also los, fahr mit und fahr. Und dann habe ich den quasi auch noch mitgezogen. Und ich kann euch aber gar nicht sagen, mit was und warum. Und weil es war einfach, das war total hart. Und er hat mir aber hinterher dann am Abend, hat er mir dann gedankt und meinte, dass das mega war, dass ich ihn da motiviert habe, dass ich ihn mitgenommen habe, weil ansonsten hätte er da aufgegeben und hätte sich abholen lassen. Und die Freude ist dann unterwegs schon auch, wenn ich gewisse Sachen dann eben geschafft habe, gewisse Passagen, die extrem hart waren. Und abends komme ich an, bin vollkommen fertig, will alles hinschmeißen, bin stinkwütend auf alles, denke mir, du kannst nicht fahren, das ist viel zu anstrengend. Und warum machst du das? Das ist scheiße kalt und gefährlich und dir tut alles weh. Und dann dusche ich, dann gehe ich essen. Dann kriege ich das Roadbook für den nächsten Tag und dann freue ich mich wieder. Das dauert ungefähr so eine Stunde und dann habe ich wieder total Bock. Ich habe keine Ahnung. Ich kann es euch nicht erklären. Wirklich nicht. Also es könnte auch sein, ich meine, ich war nicht alleine. Ich gehe da immer mit einer Gruppe mehreren Männern und manchmal sind eben auch 2, 3 Frauen dabei. Liegt sicherlich auch an dem Team Spirit und an den Jungs, die mit dabei sind. Weil wir halt alle wahnsinnig viel Spaß haben und es immer super lustig ist am Abend auch. Das hilft sicherlich auch. Aber ja.
Wenn jetzt jemand Interesse daran hat, da einzusteigen von dem Erfahrungsbericht, weil er irgendwie auch auf Schmerzen und wie soll man sagen, wenig Komfort.
Wahl steht.
Genau, wenn da jemand drauf steht. Warum? Was kannst du denn da für einen Tipp geben? Hast du da irgendwie einen Anbieter an der Hand? Es geht jetzt ja auch wieder nicht darum, Werbung zu machen, aber man ist ja immer dankbar für Tipps, wo du sagst, hey, damit habe ich den Einstieg gemacht. Ja. Das kann ich jedem und jeder empfehlen, die damit loslegen will.
Ja, also es gibt 2 Teams, mit denen ich immer unterwegs bin. Das eine ist das Running for You Team. Das ist ein Österreicher, der Luki, der Johannes Lukas. Mit dem fahre ich jetzt am Wochenende auch nach Zagreb eben. Mit dem habe ich die erste Rallye gemacht in Griechenland und viele weitere. Der ist bei allen wichtigen Rallyes in Europa vertreten. Der ist super, super lustig und sehr engagiert. Vermietet auch Motorräder, macht auch Training, also Roadbook-Training, nicht nur die Rallyes, nicht nur Service. Und dann gibt es noch das Nomadas-Team. Also das sind Mexikaner, die aber in der Schweiz stationiert sind. Und die waren auch schon bei der Dakar dabei und bei diversen anderen Rallyes in Marokko. Und mit denen bin ich auch schon durch Mexiko einmal gefahren und war bei der Dinarik dieses Jahr dabei. Genau, die 2 Teams
also
kann ich empfehlen.
Das sind schon mal, glaube ich, 2 gute Empfehlungen. Und wer Neujahrsvorsätze greift, kann da ja auch mal drauf zurückgreifen oder vielleicht gibt es auch Gutscheine, wer jemand in seinem Umfeld damit beschenken möchte zu Weihnachten, steht vor der Tür. Dann haben wir hier nochmal einen Tipp, wahrscheinlich nicht ganz kostengünstig, also für einen Adventskranz vielleicht doch ein bisschen zu groß. Ich würde ja sagen, Michel, das könnte doch für uns was sein, wenn wir nicht schon im nächsten Jahr, und das ist auch eine glänzende Überleitung, fest geplant haben, unser Enduro-Abenteuer in Bosnien mit Enduro Spirit, wo wir jetzt mal mit 3 Tagen den Einstieg machen. Pam, vielleicht hast du
sagen,
auch Bock drauf.
Ich wollte sagen, Jan, jetzt hat sie schon so oft gesagt, ja, sie sagt dazu allem ja und kann überhaupt gar nicht nein sagen. Ich habe jetzt die ganze Zeit schon drauf gewartet, dass sie, wann fragt er denn jetzt endlich,
ja,
wann
klar.
ist es denn soweit? Ja. Weil es ist ja auch erst im wann haben wir es? Ende September, Anfang Oktober?
2024? 12. Oktober machen wir da eine Tour nach Bosnien. Lassen.
So, ne? Lassen. Also, Pam kannte dir direkt fix, in deinen kleinen Kalle.
Da hat sie gesagt, pass mal auf so. Und dann ist jetzt nämlich nur noch ein Platz von unseren 15 Plätzen, die wir da reserviert haben, frei. Da werden wir nochmal sprechen. Aber ich glaube, das war jetzt auch ein ganz runder Abschluss. Das heißt, die Möglichkeiten fürs neue Jahr stehen vor der Tür. Wenn ihr da draußen euch von eurem Testosteronschub erholt habt, dann könnt ihr natürlich auch gerne uns nochmal mitteilen. Zum einen, wie kacke wir vielleicht sind mit einigen Aussagen hier. Aber wenn ihr auch Pläne habt für das neue Jahr, dann teilt sie doch gerne mal mit. Die Kanäle kennt ihr, info@gasgeflüster.de oder auf Social Media. Lasst es uns gerne mal wissen. Und ansonsten müssen wir allmählich zum Ende kommen. Und so verbleibt mir nur zu sagen, hey Pam, es war eine gute Stunde, die war irgendwie krass intensiv und sehr kurzweilig und vor allem sind wir in verschiedene Themen nur so ein bisschen eingetaucht, weil einfach die Zeit fehlt, aber man merkt, man könnte mit dir jetzt noch 4-5 Stunden weiterreden. Wenn es nächstes Jahr Bosnien nicht wird, dann werden wir dich auf jeden Fall auch zu unserer Gasgeflüster-Sommerausfahrt einladen, die irgendwo in Deutschland ist. Vielleicht gibt sich dann ja nochmal die Möglichkeit, bei dem ein oder anderen Bierchen, so wie es dieses Jahr der Fall war, weiter in diese Geschichten einzutauchen. Das von meiner Seite. Michel, du hast den Kontakt hergestellt, indem du dich da einmal quergelegt hast. Ich muss nochmal drauf rumreiten. Deswegen gebühren dir auch vielleicht nochmal die abschließenden Worte.
Ja, vielen lieben Dank dafür. Also, Pam, ich kann Jan eigentlich nur beipflichten. Es war ja super schnell vorbei jetzt die Stunde. Und eigentlich haben wir ja wirklich viele Sachen einfach nur so angerissen. Ne? Also, wir haben ja zum Beispiel überhaupt gar nicht drüber gesprochen, dass du ja nicht nur Rallye und Enduro fährst und beziehungsweise Reisen fährst, sondern dass du ja auch auf der Rennstrecke schon oder beziehungsweise S1000 Doppel-RR gefahren bist, berufsbedingt. Und wir haben mit Sicherheit noch Potenzial für eine zweite Folge. Jetzt, das muss ich aber an der Stelle auch dazu sagen, das ist nämlich ein Punkt, den Jan jetzt vergessen hat. Oh. Wir haben nämlich noch gar nicht drüber gesprochen, dass wir eine Winterpause haben werden, jetzt über die Feiertage zumindest. Und Jan, was haben wir denn eigentlich ausgemacht? Wann sind wir wieder da?
Ja, schauen wir mal.
Wir haben noch gar nicht so richtig drüber gesprochen. Wir nutzen jetzt einfach die letzten Minuten des Podcasts, um live zu entscheiden, wann die nächste Aufnahme ist.
Nee, denn Michel, wir sind doch am Wochenende, also während ihr die Aufnahme schon hört, liege ich wahrscheinlich verkatert bei Michel auf dem Sofa nach dem Weihnachtsmarkt und da wird uns bei einer guten Schnapsidee einfallen, wann und wie wir weitermachen. Ich glaube,
ja, aber das ist ja keine gute Option, weil jetzt hören die Leute diese Folge und wissen gar nicht, wann die nächste Folge im neuen Jahr kommt.
Kommt ziemlich zeitnah zu Beginn des neuen Jahres. Meinetwegen wird es die Neujahrsfolge, irgendwie schaffen wir es das schon zwischen den Feiertagen auch nochmal ein bisschen Kalorien zu verbrennen, indem wir unseren Sprechmuskulatur bewegen. Das tut uns, glaube ich, auf jeden Fall gut.
Postuliere jetzt, ihr hört uns das nächste Mal am 7. Januar, das war die erste Folge im neuen Jahr, da haben wir nämlich auch 2 Wochen Pause gehabt und
Wir haben doch eh mal 2 Wochen zwischen den Folgen.
Nein, zwischen der letzten Veröffentlichung und nochmal on top sozusagen.
Ja, okay, ist klar.
Völlig entspannt und gut genug für uns von dem Festtagsstress und Kilos zu erholen. Und dann hört ihr uns am 7. Januar und dann, das ist nämlich auch noch direkt eine Ankündigung, vielleicht sogar schon mit der nächsten Gästin hier im Podcast, die auch sehr intensiv in der Motorradbranche unterwegs ist. Also hier schon ein kleines Vorweihnachtsgeschenk von unserer Seite. Es geht genauso aufregend im neuen Jahr weiter, wie das alte aufhört. Und Pam, jetzt muss ich tatsächlich sagen, vielen lieben Dank, dass du da warst. Ich würde mich freuen, wenn wir dich nochmal hier begrüßen können. Wie gesagt, es gibt noch das eine oder andere zu erzählen. Und du bist ja ständig unterwegs, da kommt eh noch Neues dazu. Und falls du noch einen Weihnachtsgruß loswerden möchtest an unsere Community und vielleicht auch ein bisschen Werbung für dich, für deinen Instagram-Account und deinen Blog, falls du den pflegst, wäre jetzt die passende Gelegenheit. Nein,
Schüttel den Hintergrund.
Nein, um Gottes Willen. Nein, ich will die Leute nicht bei mir.
Nee, tatsächlich. Also vielen Dank euch auf jeden Fall für die Einladung. Es war sehr lustig, sehr schön, sehr unterhaltsam, lustige Fragen. mein Blog ist überhaupt nicht up to date, deswegen freue ich mich jetzt auch auf die Weihnachtspause, weil ich mir vorgenommen habe, zwischen Weihnachten und Neujahr die ganzen Reisen, die ich in diesem Jahr gemacht habe und die noch nicht auf dem Blog sind, dass ich die endlich hochladen werde. Ich war nämlich zum Beispiel auch beim Red Bull Erzberg Rodeo. Bin aber nicht mitgefahren, werde aber vielleicht nächstes Jahr mitfahren, muss ich mir noch überlegen. Boah. Ja.
Spannend.
Also ja. Spätestens dann ist die nächste Folge genau. Pflicht. Also das ist ja. Mal.
Deswegen, so wird mein Weihnachten sein, dass ich meinen Blog pflege und dann darf man gerne wieder.
Wir sind gespannt. Wir merken, da gibt es auf jeden Fall genug Stoff, wie wir schon angekündigt haben, für weitere Gespräche. Wir drücken die Daumen. Jetzt aber erstmal natürlich eine schöne Vorweihnachts- und Weihnachtszeit. Einen guten Start ins neue Jahr. Auch an euch da draußen, wo auch immer ihr unterwegs seid. Bleibt sicher, bleibt sitzen. Und dann freuen wir uns, wenn ihr wieder einschaltet zur nächsten Folge Gasgeflüster. Ich bin raus. Vielen Dank. Tschö.
Ciao.
Frohe Weihnachten und bis bald. Ciao, ciao.
Ciao.